Der Job kann einen in den Wahnsinn treiben. Wussten viele von uns irgendwie schon immer, aber jetzt gibt's einen Psychologen, der im Buch darüber geschrieben hat, warum das so ist und wie wir da wieder rauskommen.
In der Pause Smartphone weg und am besten auch mal wieder sowas machen wie auf einer Parkbank sitzen und einem Baum beim Wachsen zuzugucken. Das hört sich irre an, aber wir brauchen diese Momente der Achtsamkeit und die Entspannung beginnt erst meistens dann, wenn die Langeweile anfängt und das halten die wenigsten aus.
Was sonst noch hilft und warum uns unsere Arbeit heute so oft zusetzt, darüber sprechen wir heute.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Der Mann, den wir da eben gehört haben, heißt Rolf Schmiel. Er ist Autor und Psychologe und hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das heißt Toxic Jobs. Giftige Jobs. Denn ihm ist aufgefallen, bei vielen Menschen hat die Arbeit einen großen Einfluss darauf, wie es ihnen psychisch geht. Ist ja auch nachvollziehbar. Gerade diese Woche gab es frische Zahlen, die sagen, 39,8 Stunden, so viel Zeit verbringen Vollzeitbeschäftigte im Schnitt pro Woche im Job. Jede Menge Lebenszeit geht also für unsere Arbeit drauf. Umso wichtiger, dass wir uns da einigermaßen wohlfühlen, naja, oder anders gesagt, dass uns unsere Arbeit zumindest mal nicht in den Wahnsinn treibt. Herr Schmiel, was genau macht denn unserer Psyche im Job zu schaffen?
Ja, es gibt zwei große Trends, die gerade ganz, ganz viele Menschen wirklich mitnehmen und herausfordern. Das ist einmal die Arbeitsdichte. Viele müssen unfassbar viel leisten, weil auch häufig es zu wenig Kolleginnen und Kollegen gibt. Und auf der anderen Seite, die Digitalisierung hat dazu geführt, dass wir sehr, sehr viele Veränderungsprozesse haben, im beruflichen als auch im privaten. Und wenn die Beschleunigung und die Menge deutlich zunimmt, dann kollabiert bei dem einen oder anderen die Seele.
Haben Sie mal ein Beispiel, was für Situationen das sind, die wirklich das Fass zum Überlaufen bringen?
Ja, die Situationen können sehr vielfältig sein. Das kann durchaus sehr technisch sein, dass man einfach das Gefühl hat, man kriegt die Menge an Arbeit nie fertig. Das heißt, das sind die 133 Nachrichten, die immer mehr werden. Und wenn man eine bearbeitet, bekommt man 7 Antworten. Als auch die Situation meinetwegen in der Pflege, wo es Jobs für 10 gibt. Es sind aber nur noch 8 auf der Station. 2 sind davon krank, also müssen 6 Leute für 10 die Arbeit machen. Und dass das auf Dauer auch eine seelische und nicht nur körperliche Überlastung ist, das erleben wir gerade. Auf jeden Fall zeigen das uns die statistischen Zahlen.
Jetzt denken vielleicht manche aber auch, ja komm, aber da muss man halt durch, ja, Augen zu und weiter. Haben diese Menschen recht?
Nein, die haben nicht recht, weil es sind ja keine Einzelfälle. Also wir haben eine aktuelle Studie vom Karrierenetzwerk Xing, die sagen, 30% aller Befragten, das sind somit rund hochgerechnet 15 Millionen Deutsche, leiden unter ihrem Job. Und die Zahlen der Krankschreibung nehmen deutlich zu, das sind nicht nur Leute, die am Montagmorgen einen Burnout haben, sondern das ist ein strukturelles Prinzip, weil der Einzelne nicht gut genug auf sich Acht gibt, als auch die Unternehmen ganz häufig dieses Thema nicht ernst genug nehmen. Und wenn beides zusammenkommt, dann haben wir den Salat.
Das heißt aber auch, die Unternehmen wären eigentlich gut beraten, mehr in die intakte Psyche ihrer Beschäftigten zu investieren.
Absolut. Es gibt eine Studie von einer Unternehmensberatung aus London, die also sehr kapitalorientiert ist, die hat festgestellt, jeder Euro investiert in die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden, zahlt sich 5-fach aus. Das heißt, für jeden Euro bekomme ich 5 raus, eine super Rendite und trotzdem machen es zu wenig. Wir haben zum Beispiel in Deutschland das Arbeitsschutzgesetz Paragraph 5, das jeden Arbeitgeber dazu verpflichtet, regelmäßig die psychische Belastung der Mitarbeiter zu analysieren und zu dokumentieren. Meine persönlichen Befragungen haben gezeigt, dass gerade mal 30% der Unternehmen in Deutschland das durchführen. Und das ist ein echtes Armutszeugnis.
Was würde denn zum Beispiel helfen? Ich meine, bei physischen Sachen ist das relativ naheliegend. Ja, da stellt man einen Obstkorb hin, man kauft höhenverstellbare Schreibtische. Was können Unternehmen für die Psyche tun?
Also es gibt Gott sei Dank viele, viele, viele gute Beispiele, was funktioniert. Erstens, interessiere dich für deine Mitarbeiter. Also der Faktor Zeit in der Führung, wie sehr bin ich bereit, meinen Mitarbeitenden zuzuhören und auch nach guten Lösungen zu suchen, hat häufig was mit der Führungskultur zu tun. Das heißt, Führungskräfte, die selber überfordert sind, Führungskräfte, die mit ihren eigenen Tätigkeiten nicht zurechtkommen, werden meistens auch zu schlechten Chefs, die mit ihrer Stimmung die Situation vergiften. Also ein echtes Interesse am Menschen, das kann schon mal viel, viel verändern nach dem Motto, Manager müssen Menschen mögen. Wenn das passiert, sehen wir sofort eine positive Entwicklung. In den meisten Fällen geht es aber immer nur um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und das zahlt sich aber leider langfristig, wenn es um die Seele geht, nicht aus.
Was kann ich selbst im Job für meine seelische Gesundheit tun, selbst wenn mein Arbeitgeber jetzt vielleicht auch noch nicht aktiv geworden ist?
Also Faktor Nummer eins ist, nutzen Sie Ihre Pausen bewusst, also weg mit dem Handy, raus an die frische Luft, ein paar Minuten nichts machen, tief ein- und ausatmen, kann schon den ersten Unterschied ausmachen. Dann zweitens, kümmere dich darum, deine kommunikativen Fähigkeiten zu entwickeln, um zum einen gut für dich einzustehen, als auch den anderen gut wahrzunehmen. Denn wenn wir miteinander besser umgehen und uns weniger zerfleischen, ist Mobbing und Bossing und andere Stilblüten, die der Seele nicht gut tun, deutlich seltener. Also pass gut auf dich auf und sei gut zu anderen. Wenn die beiden Sachen zusammenkommen, wird es häufig in den einzelnen Abteilungen schon deutlich besser.
Sagt Rolf Schmiel, Autor und Psychologe. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und für das Gespräch.
Sehr gern.
Wenn der Job ein einziger Horror ist, dann kann das aber auch andere Gründe haben. Zum Beispiel, dass der Betreffende als professioneller Erschrecker arbeitet. Ja, die gibt's wirklich. Sie werden gecastet, trainiert und aufwendig geschminkt. Jetzt rund um Halloween sind wieder etliche Erschrecker im Einsatz. Sie arbeiten in Geisterbahnen, Freizeitparks oder auf Festen. Aber ist das ein richtiger Job? Kann man davon leben? Und was muss so ein Profi-Grusler eigentlich können? Christoph Mautes hat in einem Haslocher Freizeitpark einen von ihnen begleitet.
Ein kleiner Raum, etwa 3x3 Meter, rotes, gedämpftes Licht, das ständig an- und ausgeht. Hier begrüßt Raddles der Clown seine Gäste.
Ja! Ja! Ja!
Der hat sich erschreckt.
Der ein oder andere fährt doch ganz schön zusammen, wenn der Horrorclown plötzlich vor ihm auftaucht. Kreischen garantiert. Fühlt sich das nicht irgendwie schlecht an?
Es muss ja keiner reinkommen. Also ich fühle mich da nicht schlecht. Das macht richtig viel Spaß eigentlich sogar.
Das ist Daniel Kammel. So heißt Raddles der Clown im echten Leben. Daniel ist eigentlich Elektroinstallateur, nebenbei aber halt Horrorclown im Holiday Park. Ganz normal. 4 Stunden am Stück erschreckt Daniel wie am Fließband eine Gruppe nach der anderen. Ein ziemlicher Knochenjob. Aber Daniel fühlt sich regelrecht herausgefordert.
Du kriegst wirklich einen Ehrgeiz. Du sagst wirklich, ey, jetzt die Nächsten, die hast du. Oder wenn du schon in deinem Raum drin bist, wie bei mir, und du hörst es schon 2 Räume weiter kreischen, dann sagst du, ja, jetzt wird's wieder interessant. Und dann geht's gleich wieder rund und dann gibt's richtig Stimmung hier.
Reich wird man als Erschrecker nicht. Es ist eher ein kleiner Nebenverdienst für etwas, was den meisten der an die 100 Darsteller hier im Park verdammt viel Spaß macht. Viele sind seit Jahren immer wieder dabei. Daniel feiert kommendes Jahr sein 10-jähriges. Ob er das hier auch Vollzeit machen würde, wenn er davon leben könnte?
Ja, also wenn es Vollzeit so einen Job geben würde, ja, warum nicht? Aber dann gibt es halt ein Problem mit den Stimmbändern, aber alles im grünen Bereich, kriegt man irgendwie hin.
Vielleicht nicht in Vollzeit, aber verschwinden wird der Job so schnell nicht. Denn Halloween ist hier im Holiday Park inzwischen die besucherstärkste Zeit im Jahr, quasi die 2. Hauptsaison, sagt mir ein Verantwortlicher. Und eins steht sowieso schon fest, Daniel Kammel ist auch nächstes Jahr mit dabei.
Definitiv, also solange es hier Halloween gibt und solange es geht, körperlich, gesundheitlich, bin ich dabei.
Und die Gäste wird es ganz bestimmt freuen.
Ja!
Christoph Mautes war mit einem Erschrecker im Freizeitpark unterwegs. Der kann aber übrigens auch anders, hier von wegen Flexibilität im Job und so. An Weihnachten ist Daniel nämlich, na klar, Weihnachtsmann. Gut, Weihnachten ist noch nicht ganz, aber dass Herbst ist, merken wir spätestens, seit die aktuelle Erkältungswelle übers Land rollt. Kita-Fachkräfte fallen überdurchschnittlich oft krankheitsbedingt aus. Die Zahlen seien dramatisch, sagt die Bertelsmann-Stiftung, die das Ganze kürzlich in einer Studie untersucht hat. Neben genereller Überlastung und der Jahreszeit sieht der Verband Kita-Fachkräfte in Baden-Württemberg noch einen weiteren Grund für den schlechten Gesundheitszustand der Erzieherinnen und Erzieher. Regelmäßig werden kranke Kinder in die Kita geschickt und stecken dort andere und auch die Fachkräfte an. Die haben oft aber sogar Verständnis für die Eltern, die selbst im Job nicht fehlen sollen. Eine Zwickmühle. Wolfgang Brauer hat sich die Lage in einer Stuttgarter Kita angeschaut.
Sag mal, guck mal, das schon mal an. Mama. Bist du bereit? Sag mal tschüss.
Es ist morgens 8:30. Mütter und Väter bringen ihre Jüngsten in die Kinderkrippe, die kleine Kajüte in Stuttgart-Ost. Kita-Leiterin Annalena Johnson muss heute wieder improvisieren.
4 Vollzeitkräfte und davon sind 3 heute krank.
Und deshalb haben wir verkürzte Öffnungszeiten bis 15 Uhr.
Den Kita-Betrieb wuppen jetzt weitestgehend Teilzeitkräfte, die selbst auch Kinder haben. Diese Erzieherinnen und die Eltern der 20 Krippenkinder sitzen im gleichen Boot.
Dann müssen wir natürlich auch zu Hause shiften und morgens, nachmittags uns aufteilen.
Ohne Oma, Opa würde gar nichts gehen.
Erzieherinnen haben ein hohes Gesundheits- und Ansteckungsrisiko. Auch weil Eltern immer häufiger ihre kranken Kinder in der Kita abgeben, obwohl sie eigentlich ins Bett gehören. Annalena Johnson ist auch eine der Vorstandsfrauen des Kita-Fachkräfteverbandes Baden-Württemberg. Sie kennt Fälle,
wo wirklich Kinder dann, also das weiß ich vom Verband aus, dass mir das berichtet wird, wo Kinder wirklich mit Fiebersaft intus gebracht werden und so und die Eltern keine andere Möglichkeit haben und das so einschummeln in die Kita.
Dabei ist klar geregelt, wann ein Kind zu Hause bleiben oder sogar aus der Kita heimgeschickt werden muss.
Also eine Schniefschnupfnase und ein bisschen Husten, das zieht sich einfach durch den ganzen Winter. Aber wenn wir merken, dass der Allgemeinzustand sich verschlechtert, dass das Kind sehr anhänglich ist, weinerlich, blass oder wirklich permanent nur das aus der Nase rauskommt oder es permanent hustet, nicht ins Spiel findet, dann beschließen wir, das Kind ist nicht kitatauglich und dann rufen wir die Eltern an. Oder halt, wenn es Fieber, Erbrechen oder Durchfall hat, also dann sofort.
Aber viele Erzieherinnen zögern dabei auch, fühlen sich in einer Zwickmühle. So wie Carola Delignandu, die in der Kita Kleine Kajüte als Vollzeitkraft arbeitet.
Also ich bin ja selber Mama und ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich war auch oft in der Situation, was mache ich jetzt? Bleibe ich mit meinem Kind zu Hause? Bringe ich es angeschlagen in die Einrichtung? Bleibe ich zu Hause? Fehle ich bei mir im Geschäft? Ich habe teilweise mein Kind angeschlagen in die Einrichtung gebracht, mit einem schlechten Gewissen.
Denn Arbeitnehmer mit kleinen Kindern stehen besonders unter Druck, wie dieser Vater schildert.
Ohne die Einrichtung könnte nur einer wahrscheinlich von uns arbeiten und wir wollen beide arbeiten, müssen auch irgendwo, ne?
Denn der finanzielle Druck auf junge Familien ist groß, gerade in Stuttgart mit seinen hohen Mieten. Viele junge Mütter gehen deshalb früher wieder in den Job zurück, als sie eigentlich möchten, weiß Kita-Leiterin Annalena Johnson. Ein Teufelskreis. Sie wünscht sich deshalb, dass die Nöte der Eltern und der Erzieherinnen von den Firmenchefs, aber auch von der Politik endlich anerkannt werden.
Ich würde mir einfach wirklich freuen, dass die ganze Gesellschaft so ein bisschen wachgerüttelt wird, dass wir alle an einem Strang ziehen, gemeinsam ein bisschen Rabatz machen, damit sich die Situation einfach verändert.
Mahnende Worte einer Erzieherin und ein Problem, das uns in Zeiten von Fachkräftemangel und geteilter Care-Arbeit in den Familien sicherlich noch häufiger beschäftigen wird.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle und David aus Koblenz hat uns gemailt. Ich bin ITler. Nach vielen Jahren in meinem Betrieb habe ich vor 2 Jahren die Branche gewechselt. Leider bin ich mit meinem neuen Job nicht zufrieden. Ich fühle mich nicht so richtig wohl und wünsche mir oft die alten, bekannten Routinen zurück, die mir Sicherheit geben. Kann ich zurückwechseln oder ist das Gift für den Lebenslauf, weil es ja ganz klar nach Scheitern aussieht?
Ich glaube, David, ich habe eine gute Nachricht für Sie, denn es ist genau umgekehrt. Wenn Sie zurückkehren in einen Betrieb, in dem Sie schon mal waren, dann ist das Signal an den Arbeitsmarkt ein positives. Denn man wird sehen, dass Sie dort offenbar einen guten Job gemacht haben, dass Sie dort im Guten gegangen sind, dass Sie dort keine zerrissenen Tischtücher hinterlassen haben. Und wenn man Sie wieder will, wo man Sie kennt, wo man Sie schätzt, dann zeigt das, dass Sie offenbar eine richtig gute Arbeitskraft sind. Und die Interpretation anderer Unternehmen wird nicht sein, dass Sie wieder zurück wollten, weil Sie nicht klargekommen sind, sondern die Interpretation wird eher sein, dass Ihr alter Arbeitgeber gesagt hat, Mensch, der David war richtig gut, den holen wir zu uns zurück. Also ich kann Ihnen in jeder Hinsicht zuraten, dass Sie wieder in diese Firma gehen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR1 Arbeitsplatz Podcast für diese Woche. Toll, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.